Data Agenda Datenschutz Podcast, der Expertentalk mit Professor Dr. Rolf Schwartmann.
Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Data Agenda Datenschutz Podcast. Heute zum Thema Mini-DSGVO im Omnibus. Bekommt das EU-Datenschutzrecht ein Facelifting? Fragezeichen. Wir zeichnen auf am Montag, dem 14. April 2025, und es ist der 70. Data Agenda Podcast, ein kleines Jubiläum, und zum kleinen Jubiläum, da feiert man groß mit vielen Gästen, und das mache ich natürlich heute ganz besonders gerne. Ich habe ja nicht immer so viele Leute hier, aber jetzt war mal eine Gelegenheit für dieses Thema, eine größere Runde aufzumachen, aus drei unterschiedlichen Perspektiven auf das Thema zu schauen. Wir begrüßen in alphabetischer Reihenfolge Holger Bleich, Andreas Jaspers und Axel Voss. Hallo zusammen.
Hallo.
Sehr schön. Ich stelle die Leute mal vor. Holger Bleich ist Medienredakteur im Online-Bereich. Seit 25 Jahren bei Heise Online aktiv. Ich glaube, ich sage nichts Falsches, wenn ich sage, den kennt jeder, der hier zuhört. Und insofern freue ich mich sehr, dass wir in diesem Podcast zum ersten Mal zusammenkommen. Was hat er gemacht über die Jahre? Ne? Also Netzpolitik beobachtet, die DSGVO in der Entstehung beobachtet, selbstverständlich auch das Urheberrecht, über das wir heute mit Axel Voss nicht reden. Aber wir haben genug Themen für den Datenschutz. Hallo Holger, habe ich was vergessen?
Nein, also ich bin hier schon genau bei, auch was du nicht gesagt hast, ist, dass ich auch für CT schreibe, nicht nur für Heise Online. Ne?
Auch für CT. Und was ich genau auch vergessen habe, dass du den Podcast Auslegungssache mit Jörg Heidrich machst. Das musst du nicht sagen, das weiß jeder. Und ich sage es aber trotzdem super gerne. Ich höre den auch gerne. Also insofern schön, dass du hier bist. Und ist, glaube ich, ein Gewinn für alle, die zuhören. Also insofern schön, dich hier zu sehen. Aber ich habe dich unterbrochen. Sorry. Also alles gesagt. Ja, sehr gut. Ja, Andreas Jaspers ist der Geschäftsführer der Gesellschaft für Datenschutz und Datensicherheit. Klammer auf, deren Vorsitzender ich seit 13 Jahren bin. Jetzt mal die Frage an Andreas Jaspers, die ich selbst nicht beantworten kann. Wie lange ist er schon Geschäftsführer der Gesellschaft für Datenschutz und Datensicherheit? Und wie lange beobachtet er das Geschehen um den Datenschutz? Lange, lange vor der Datenschutzgrundverordnung natürlich. Und ich glaube, sein Spezialgebiet ist so ein bisschen beschäftigten Datenschutzrecht natürlich. Und seine Spezialdisziplin ist das genaue Hingucken, das genaue Nachfragen, dass es für den betrieblichen Datenschutz wasserdicht machen, Klammer auf, wollen, Klammer zu, aber oft auch machen. Ne? Also Andreas.
Mein Einstieg in der Tat begann, als die EU-Datenschutzrichtlinie, heißt sogar EG-Datenschutzrichtlinie, kurz vor der Verabschiedung stand, also 1994, da wurde ich dann bei der GDD tätig, und damals war noch die spannende Frage gewesen, kommt der betriebliche Datenschutzbeauftragte in diese EG-Datenschutzrichtlinie rein? Und das ist der damalige Vorsitzende, mit leibhaftigen Datenschützern nach Brüssel zu fahren, um dieses Modell der betrieblichen Selbstkontrolle vorzustellen. Und der ist dann ja damals als Alternative zur staatlichen Meldeverpflichtung in die EG-Datenschutzrichtlinie hineingekommen. Dazwischen habe ich natürlich mehrere Novellierungen des BDSG mitbekommen und natürlich dann auch die Entwicklungen um die Datenschutzgrundverordnung. Also insofern habe ich das Datenschutzrecht seit 1994 begleitet, so viel zu den personenbezogenen Daten, die mich betreffen.
Hervorragend. Also mehr oder weniger direkt aus der Montanunion in die Datenwelt eingestiegen. Das ist mit Andreas Jaspers. Nicht für vollnehmende Historiker, aber egal. Er ist lange dabei. So lange wie Axel Voss, Fragezeichen. Der dritte hier in der Runde, Axel Voss, ist Mitglied des Europäischen Parlaments. Er war Schattenberichterstatter der DSGVO und war mit Jan-Philipp Albrecht einer Meinung, dass das Ding kommen soll. Aber er war an vielen Stellen aber auch nicht einer Meinung mit ihm, aber es ist halt dann trotzdem ein geeintes Werk rausgekommen. Und ja, dann hat Axel Voss das Urheberrecht novelliert und dann hat Axel Voss die KI-Verordnung als EVP-Berichterstatter mit auf den Weg gebracht. Dann hatte er vor, die KI-Haftungsrichtlinie jetzt zu machen. Das hat aber die Kommission ihm wieder weggenommen. Und jetzt sagt Axel Voss, ich habe aber noch andere sinnvolle Vorhaben vorzustellen, nämlich eine in Anführungsstrichen Mini-DSGVO. Und deswegen treffen wir uns heute hier, denn das Ding hat ja durchaus Wellen geschlagen. Nur kleiner Teaser, das ist auf die Welt gekommen in so einer Podiumsdiskussion, bei der auch Maximilian Schrems anwesend war. Und dann erzähl doch mal bitte, Axel Voss, wie kam es zustande? Was ist der Plan? Und dann würden wir in die Diskussion darüber einsteigen, in diese Mini-DSGVO, Normal-DSGVO plus DSGVO. Also der Titel ist zu lang. Also wir machen Mini-DSGVO plus.
Ja, sehr schön. Zunächst einmal dir, Rolf, herzlichen Dank wieder für das Zusammenbringen von uns allen und dass wir uns auch über dieses Thema so mal austauschen können. Ja, das Ganze war auf einer der großen Konferenzen, die sich auch um Daten und Digitalisierung sozusagen immer wieder abzeichnen in Brüssel. Und da hatten wir dann auch im Vorfeld, hatte das Büro Voss mit dem Büro Schrems sozusagen dann dort mal ausgetauscht, in welche Richtung man denn eigentlich sich mal weiter bewegen könnte. Und da kam dann bei raus, dass wir doch übereinstimmende Ideen hatten hinsichtlich einer weiteren, eher risikobasierteren Ansatz für eine DSGVO genannt. Und dann kam in dem Zusammenarbeit eben diese Idee bei raus, dass man doch unterschiedliche, ja, kleinere Datenschutzverordnungen sozusagen für unterschiedliche Größen oder auch verarbeitungsintensiven Unternehmen irgendwie doch mal überlegen sollte. Und die Idee ist dabei ganz generell, dass wir ja im Sommer 2016 oder Frühling 2016 im Europäischen Parlament ja schon die Datenschutzgrundverordnung beschlossen haben, die dann im Mai 2018 überall in Kraft trat. Und wenn man sich die Entwicklung in der Digitalisierung anguckt, dann geht das ja so rasant schnell, wo man eigentlich als demokratischer Gesetzgeber nicht auf einem Stand stehen bleiben kann. Alle digitalen Gesetzgebungen der letzten Zeit müssen, glaube ich, verstanden werden als eine Art lebendes Dokument, sodass man immer wieder auch Anpassungen vornehmen muss. Und eine dieser Anpassungen und dieser gemeinsamen Idee dann auch mit dem Maximilian Schrems war, dass wir eben so drei Ebenen installieren sollten als eher risikoorientierteren Ansatz. Das erste ist eigentlich, wenn wir mal an viele Unternehmen denken oder Vereine denken, dass wir dort eigentlich sagen, naja, da ist jetzt nicht vorrangig die Datenverarbeitung eigentlich das Thema. Das mag vielleicht sogar 90% der Wirtschaft betreffen, also kleine und mittelständische Unternehmen, produzierende Unternehmen, wo eine Grenze vielleicht mal angedacht werden könnte, das unterliegt aber der Diskussion, wo man vielleicht unter 100.000 Betroffene mit ein paar Ausnahmen, wenn sie zum Beispiel nicht primär sensible Daten verarbeiten, die zum Beispiel unter diesem Artikel 9 der Datenschutzgrundverordnung mit Gesundheitsdaten auch passen, oder wenn eben auch nicht mehr als 50% des Umsatzes aus einer Datenverarbeitung stammt. Ein Ziel wäre es dann für solche Unternehmen auf diesem unteren Bereich, wo ein geringeres Datenrisiko besteht, dass man Dokumentationspflichten, Transparenzpflichten, Pflichten auch zur Ernennung eines Datenschutz-Officers dort doch irgendwie mal versucht auch zu reduzieren, abzuschaffen, dass Strafen nicht immer gleich dort auch gelten sollen, sondern dass man dort auch reduziert. Meines Erachtens eigentlich auch eher in Zusammenarbeit mit diesen Unternehmen sieht, dass man dort auf eine vernünftige Lösung auch kommt. Dann wären wir in dem zweiten Level eigentlich bei den Unternehmen, wo auch eine heutige Datenschutzgrundverordnung dann anzusiedeln ist, bei Unternehmen, die eben nicht mehr Mini sind, sondern die durchaus Versicherungen und Krankenkassen, die auch sensible Daten verarbeiten, auch Unternehmen, dann eben auch kleine Unternehmen mit sensibleren Daten, dass die dann entsprechend vielleicht einer, ich sag jetzt mal, normalen DSGVO irgendwie oder mittleren DSGVO dann unterliegen. Hier geht es dann auch darum, dass man bestimmte Dinge einfach vielleicht auch für diese noch streichen kann, dass man, wo sowieso vielleicht nicht viel gewechselt wird, wo man Data Portability dann nicht mehr so unbedingt beibehalten muss. Ja, und dann gäbe es noch die dritte Ebene, nämlich dieses ganz hohe Level für Unternehmen, deren Kernbusiness und deren, also personenbezogene Daten sind und die praktisch nur das machen. Und da geht es natürlich dann um Verkauf von personenbezogenen Daten, um Online-Werbeunternehmen, um diese ganz großen Plattformen, die sogenannten Flops, wie wir sie Deutsch nennen, oder VLOPs, wie man es ein bisschen englischer ausdrückt. Hier muss man eben dann gucken, wo man sagt, ja, wie sollen denn hier die Audits stattfinden? Muss das nicht viel intensiver stehen, weil das Risiko der Datenschutzverletzungen einfach auch größer sind, wo viele viel, viel mehr betroffen sind? Müssen wir hier Beweispflichten vielleicht umdrehen? Was könnte man sonst noch an, ja, vielleicht bei Rechtsbrüchen noch überlegen, wie man da umgehen soll, internere Dokumente vielleicht noch offenlegen. Also das sind so die Überlegungen. Das ist kein bis zum letzten ausgearbeitetes Prinzip oder Idee, sondern einfach nur die Überlegung, die damit einhergeht. Warum, wenn man das mal bildlich beschreiben will, muss ein Bäcker genau das erfüllen, was ein großer Tech-Konzern wie Meta oder Google oder ähnlichen dann auch erfüllen muss? Und damit man hier risikogerechter wird und eben auch kleine und mittelständische Unternehmen befreit von Bürokratie, würde das im Moment, und du hast es vorhin schon angesprochen, mit diesem Omnibus-Verfahren, die wir auf der europäischen Ebene haben, gut auch in diese Idee passen, mehr Bürokratie abzubauen und insbesondere eben für einen Großteil der Wirtschaft, die eigentlich gar nicht so wahnsinnig auf Datenverarbeitung sich konzentrieren.
Ja, vielen Dank, Axel. Also ich fasse nochmal zusammen. Ein skalierter Ansatz, der passgenau vom One, es heißt Fits All Approach, der DSGVO, ja abweicht, indem er modifizierend und auf eine angemessene Weise die verschiedenen, ja, ich nenne es mal Risikoklassen in der Terminologie der KI-Verordnung, also auf jeden Fall ein Ansatz, der sich ja, zuschneidet auf die Anforderungen, ohne dass das jetzt alles mit der Gießkanne gemacht wird. Das ist das Erste, was ich mitnehme. Das Zweite, was ich mitnehme, ist, es gibt zwei authentische Quellen für diese Idee. Das eine ist der LinkedIn-Post von Axel Voss, der für jeden bei LinkedIn verfügbar ist. Und die zweite authentische Quelle ist das, was du hier gesagt hast. Wir haben recherchiert. Mehr gibt es nicht. Oder ist das in irgendeiner Form irgendwo noch verschriftlicht, Stand jetzt?
Nein, also nicht, soweit mir bekannt ist. Ich würde nicht ausschließen, dass auch der Max Schrems durchaus ein entsprechendes Papier hat. Ich wüsste aber nicht, ob er das irgendwo veröffentlicht hätte noch. Und dann wäre natürlich die Aufzeichnung aus dieser Konferenz, in der wir beide dort waren, das wäre, glaube ich, im Moment so die einzigen Überlegungen diesbezüglich.
Okay, wunderbar. Aber ich glaube, die Idee, die ist angekommen, die ist so spannend, dass sie diskutiert wird, ohne dass da große wissenschaftliche Pamphlete draus geworden sind. Und ich finde es total klasse, weil die Debatte um die DSGVO und deren Anpassung natürlich losgehen muss. Das ist, glaube ich, für viele Konsens. Ich finde es sehr schön, dass wir in der DSGVO das Datenschutzrecht ändern wollen und nicht in den vielen umherliegenden Rechtsakten. Und jetzt ist doch der Zeitpunkt gekommen, wo man sich das einfach mal im Rahmen einer offenen Debatte anschaut. Und jetzt frage ich Holger Bleich, der als kundiger Thebaner aus dem Bereich der Medienjournalisten für Daten- und Online-Themen das ja schon lange beobachtet. Holger, hast du auf sowas gewartet und gefällt es dir oder hättest du eher ein bisschen Bedenken oder was wären deine Anmerkungen zu dem Vorschlag von Axel Voss mit Zuspruch von Maximilian Schrems, so deute ich das jetzt mal an dieser Stelle?
Ja, ich weiß nicht, ob Maximilian Schrems dann in jedem Detail zustimmen würde. Das muss man ja sehen. Ich meine, es ist jetzt ein erster Aufschlag. Und ich finde auf jeden Fall, dass die eine Debatte um den Zustand der insgesamt der Datengesetzgebung und damit auch der DSGVO angestoßen wird, erstmal grundsätzlich richtig. Denn was wir hatten, ist diesen Datengesetz-Tsunami. Wir hatten verschiedene Datennutzungs-Acts mit dem Data Act, Data Governance Act. Jetzt haben wir die KI-Verordnung und alle eins, da steht dann immer drin, die DSGVO bleibt weitgehend oder ganz unberührt. Ne? Das heißt, die DSGVO bleibt seit 2018 in diesem ganzen Gefüge immer als Monolith stehen und ist insofern, das sagen viele, die sich jetzt den Data Act angucken und dass die DSGVO da zum Beispiel ein Hinderungsgrund ist für eine effektive Datennutzung von Seiten der Industrie. Das muss man so sehen. Das ist de facto so. Auch wenn ich ein großer Befürworter der DSGVO bin, vielleicht besteht tatsächlich ein massiver Reformbedarf. Das kann sein. Und ihr habt das angesprochen. Ich finde halt dieser One-Size-Fits-All-Ansatz, den fand ich damals schon sehr schwierig. Und ich habe die berichterstatterisch ja auch die, und Axel, du hast das genauso mitbekommen mit Sicherheit, ihr habt das alle mitbekommen, diese Angst, die plötzlich Anfang 2018 umgegangen ist und diese plötzlich aufkeimende Awareness, die dann auch total übergeschossen ist. Ne? Plötzlich hatte man Angst vor Abmahnungen, dann hatten Vereine Angst, sie müssen jetzt zumachen. Es haben auch teilweise sogar Vereine gesagt, unter den Bedingungen können wir unsere Arbeit nicht mehr aufrechterhalten. Weil für uns eben die gleichen Regeln gelten wie für die Großen, so wie du es gesagt hast, Axel. Und das macht diesen One-Size-Fits-All-Ansatz schwierig, insbesondere was die Dokumentationspflichten angeht. Ne? Also wir nennen das in meinem Podcast so schön bei uns Datenschutz für die Schublade. Ne? Also jetzt nehmen wir das Beispiel Verfahrensverzeichnis und so. Das ist etwas, was man idealerweise wirklich dann beachtet und anlegt, aber es gammelt halt in der Schublade, wird in der Regel dann auch nicht aktualisiert. Es sei denn, Andreas, man hat einen sehr, sehr aufgeweckten und guten betrieblichen Datenschutzbeauftragten, der da die Hand drauf hat und guckt, dass das auch zum Beispiel das Verzeichnis oder vielleicht eine Folgenabschätzung auch aktualisiert wird und aktuell bleibt. Aber das sind halt alles diese Dinge, die können Kleine schwer leisten und das belastet die, das muss man ganz klar sagen. Was ich an dem Vorschlag wirklich schwierig finde und mir einfach in der Praxis kaum vorstellen kann, man hat ja jetzt schon zum Beispiel beim Digital Services Act gesehen, wenn wir anfangen zu klassifizieren, wenn wir so einen risikobasierten Ansatz haben. Und ich habe ja verstanden, dass das, Axel, dass die Idee ein risikobasierter Ansatz ist. Ne? Das heißt, je nach Risiko der Datenverarbeitung, die in einer Organisation passieren, sollen unterschiedlich scharfe Regeln gelten. Ne? Zum Beispiel eine Abstufung der Sanktionierung auch, so wie ich es verstanden habe. Vielleicht geringere Bußgelder für Unternehmen, die nicht so sehr im Fokus stehen und die besonders viel und mit vielleicht Artikel 9 Daten arbeiten, dann auch besonders harte Sanktionsandrohungen unter Umständen. Ne? Ich finde es halt schwierig. Irgendjemand muss entscheiden, wer was ist. Da sehe ich das große Problem. Wir haben das Problem beim Digital Services Act gehabt, mit der Designierung von VLOPs, wie du es gesagt hast, ne, von den Very Large Online-Plattforms. Die wehren sich natürlich auch. Das ist ein Prozess, der ständig im Gange ist. Das Gleiche haben wir beim Digital Markets Act, also bei dem Wettbewerbsrechtsgesetz im digitalen Bereich, wo geht es um die Designierung von Gatekeepern, also von Torwächtern. Von potenziellen Marktmissbrauch. Wer macht das, wer macht das nicht? Das ist auch da eine wahnsinnig schwierige Abwägung und auch natürlich dann auch ein echt schwieriger Prozess. Und ich glaube, dass wird ganz schwierig zu handeln sein. Dann ist ja halt die nächste Frage, wer soll das machen? Ne? Also da hätte ich von dir gerne eine Antwort drauf. Möchtest du, dass die EU-Kommission das so wie im Digital Service Act zum Beispiel organisiert und auch tut, dass die Generaldirektionen dafür zuständig sind, irgendeine, dort die Entscheidungen fällt, und welche Widerspruchsrechte hätten dann Unternehmen, die plötzlich dann in so einen harten Bereich fallen und von sich selber oder sich selbst ganz anders sehen? Ne? Aber eine Sache ist ganz klar, und das sehe ich genauso, one size fits all, gerade für kleine Unternehmen, die wenig Daten verarbeiten und Vereine, wäre das, wenn wir von dem Prinzip mal abweichen, wäre das eine sehr große Erleichterung und wahrscheinlich auch für die Datenschutzaufsicht, denn die ist ja damit auch belastet, weil ein Großteil der Beschwerden genau in dem Bereich kommen, an die Datenschutzbehörden. Ich kenne das von den Landesdatenschutzbehörden, die sich damit dann eben rumschlagen müssen, ne, mit solchen Beschwerden, müssen denen genauso nachgehen wie Beschwerden gegen Meta oder Google oder so. Ja, Axel, das wäre meine große Frage, wer könnte dafür zuständig sein oder wer könnte da die Verantwortung tragen, diese Abgrenzungen zu treffen, was die Risikoeinschätzung angeht?
Ja, vielen Dank, Holger, bevor Axel antwortet. Wir kreisen da jetzt so ein bisschen das ein. Axel hat die Idee aufgemacht. Völlig zu Recht sagst du, ob Herr Schrems da zu allem zustimmt, da wird man ein Fragezeichen machen. Aber die Idee, ne, die ist ja zunächst mal zustimmungswürdig gewesen. Und so nehme ich das auch mit. Du sagst, ja, gute Sache. Man muss sich das aber genauer anschauen. Und du hast eben an einer Stelle jetzt den Finger gehoben und gesagt, also das müsste ich nochmal genau wissen. Kleine Hausmitteilung, im Kartellrecht haben wir das Problem ja auch. Der letzte Podcast Nummer 69 ist mit Herrn Mund. Und Herr Mund, der Präsident des Bundeskartellamts, der erklärt das so ein bisschen, wie dessen Schwierigkeiten mit den Großen sind. Und da gibt es ja dann auch nochmal wieder im Kartellrecht die Frage, wen beaufsichtigt man, nach welchen Regeln und wer ist so Marktmächtig und so weiter. Also insofern spannende Frage von Holger, finde ich, die auch in anderen Bereichen ja relevant ist. Da ist sie jetzt zumindest mal in Deutschland geklärt. Wie ist das in Europa? Und wir haben ein Strukturproblem, das sehe ich genauso. Da muss man in irgendeiner Form sich das überlegen. Also das heißt, wir wären bei der Frage, wer legt es fest? Und jetzt würde ich an Andreas Jaspers den Ball weiterspielen, weil es ist ja schon angesprochen worden von Axel, Betroffenenrechte, Dokumentations- und Informationspflichten. Wo kann man da was machen? Und jetzt ist der Ball mehr oder weniger ins Rollen gebracht und jetzt müsste man den natürlich so spielen, dass er auch wirklich schön, wenn man sagen, fliegt. Und dazu gehört für mich die von Holger angesprochene Frage, aber auch die Frage, die ich jetzt an Andreas Jaspers stelle. Wo sieht denn der Datenschutzpraktiker, der sowohl die DSGVO in ihrer Bedeutung für die betroffenen Personen, aber auch die Machbarkeit für die Wirtschaft im Auge hat und das Recht ganz hart immer als Parameter an das hält, was wir wollen. Also wo siehst du Grenzen, wo siehst du Möglichkeiten? Und dann würden wir mal in so eine kleine Antwort- und Diskussionsrunde gehen.
Ja, vielen Dank. Dass Axel Voss mit dem Vorschlag schon so Wellen geschlagen hat, hat sich gezeigt. Am Wochenende hat mein Kollege, der sich mit dem Thema internationalen Datenschutz beschäftigt, konferiert mit unserem Dachverband ZPO. Da muss man wiederum wissen, dass ZPO selber Mitglied der Multi-Stakeholder Group ist. Das ist das Gremium, das die EU-Kommission berät über die Fortentwicklung der Datenschutzgrundverordnung. Und mit Blick auf die Vorschläge, die da gemacht worden sind, Mini-DSGVO, mittlere DSGVO, DSGVO Plus, ist sofort Nervosität in dieser Multi-Stakeholder Group entstanden. Insbesondere, da frage ich mich, wo kommt das her? Ja, wusste man in der Multi-Stakeholder Group, dass man darüber nachdenkt, das Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten für alle die Unternehmen nicht mehr notwendig zu machen, die 500 oder die bis 500 Mitarbeiter haben. Und zwar wenig differenziert nach der Branche, sondern allein von der Mitarbeiteranzahl. Und selbst bei einer gewissen Wirtschaftsfreundlichkeit wird man dann doch ein bisschen nervös, wenn man allein auf die Mitarbeiteranzahl abstellt, wenn es um das Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten geht. Und das legt ja letzten Endes dieses Beispiel den Finger in die Wunde, den auch Holger Bleich gesagt hat. Ich glaube, man kann das nicht so holzschnittsartig machen, sondern man muss letzten Endes auf die Risikoorientierung achten und da mal genauer schauen, was sind denn für Prozesse, die es dort gibt und welche Anforderungen brauche ich dazu. Da allerdings sehe ich schon auch gewisse Potenziale, insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen, aber auch für Verbände. Da gibt es meines Erachtens deutliches Entbürokratisierungspotenzial. Bleiben wir mal beim Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten. Ja, da frage ich mich in der Tat, warum müssten jedenfalls kleine und mittlere Unternehmen, die ausschließlich Kundendatenverarbeitung betreiben, die ausschließlich Mitarbeiterdatenverarbeitung betreiben, aber auch Vereine, die gerne Mitgliederverwaltung betreiben, also nur Standardprozesse haben, in denen nichts Besonderes stattfindet. Ja, warum müssen die Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten jetzt führen? Da könnte man sagen, das liegt sowieso nur in der Schublade. Und wenn sich da nichts tut, weil gar kein Risiko da ist, ist das doch eigentlich meines Erachtens nur ein gewisser bürokratischer Aufwand. Oder sonst noch etwas, wo ich sagen würde, da könnte man gegebenenfalls mal drüber nachdenken, ne? Meldung von Datenpannen. Wenn die Datenpanne nur ein geringes Risiko hat, dann melden die Unternehmen, weil sie Angst vor Bußgeldern haben, der Aufsichtsbehörde und bekommen bestenfalls einen Eingangsvermerk. Ja, die Frage ist der Aufwand gerechtfertigt, wenn kleine Unternehmen nur Datenpannen haben mit geringem Risiko, reicht nicht da eine interne Dokumentationsverpflichtung aus? Ja, man löst halt eben gewaltigen Aufwand aus mit der Meldung, die anschließend zur Reaktion führt. Vielen Dank für die Nachricht und alles ist gut. Ja, wie gesagt, Datenpannen mit nur geringem Risiko. Und was mir auch dann eben Sorgen macht, beziehungsweise wo es viel Aufwand erzeugt wird, das ist natürlich dann auch gegebenenfalls die Anforderungen von Aufsichtsbehörden, die indirekte Dokumentationsverpflichtungen auslösen. Ja, es gibt Standardbriefe, die auch kleinen und mittleren Unternehmen vor einer aufsichtsbehördlichen Prüfung zugeschickt werden, wo man dann genau um schriftliche Dokumentation findet. Ja, zum Beispiel legen Sie uns im Einzelnen dar, wie Sie die Rechtmäßigkeit Ihrer Datenverarbeitung begründen, ohne, sagen wir mal, kritische Datenverarbeitung da auszunehmen. Oder beschreiben Sie uns schriftlich Ihren Prozess, wie Sie die betroffenen Rechte effektiv ausgeübt werden kann. Ja, auch das bekommt der Handwerksbetrieb. Oder weisen Sie uns nach, dass die Prozessgestaltung, die Sie haben, datenschutzfreundlich ist. Ja? Oder auch andere Punkte nach, zeigen Sie uns den Prozess, den Sie aufgesetzt haben, wenn dem Unternehmen eine interne Datenpanne aufgefallen ist, wie dann der Prozess jetzt im Einzelnen läuft, dass es dann das Emergency-Team sich zusammenbekommt und wie die Entscheidungsmechanismen laufen, bevor wir dann die Meldung zur Datenpanne bekommen. Ja, das One Size Fits All wird ausgerollt, auch über kleine und mittlere Unternehmen und grundsätzlich auch über Vereine, die solche Dokumentationen nicht haben. Und ich sag mal, wahrscheinlich auch nicht brauchen in dieser Form. Das heißt, da bekommt der Datenschutz leider ein sehr bürokratisches Element, da hier Papiere erzeugt werden müssen, die meines Erachtens sowieso nie da sind, ja, oder aber in der Schublade liegen und alles in der Schublade Papier erzeugt, dient der Sache des Datenschutzes natürlich nicht. Trotzdem, das wären so Aspekte, wo ich sagen würde, da gibt es Entbürokratisierungspotenzial, insbesondere für die Small and Middle Enterprises, allerdings auch die Vereine. Da ist sicherlich einiges zu holen im Aufwand. Was wir aber bei uns mal genauer anschauen sollten und dann unternehmensgrößenübergreifend anschauen sollten, ist zum Beispiel, wie gehen wir mit den betroffenen Rechten um? Also mir oder den Unternehmen liegen zum Teil die massiven Auskunftsersuchen schwer im Magen. Viele sind nicht wirklich motiviert im Sinne einer Verunsicherung über die Verwendung der Daten. Hier haben Sie auch das Grundrecht, Artikel 8 Grundrechtecharta im Hintergrund, sondern viele sind halt eben motiviert, weil man das Unternehmen ärgern möchte, bis hin zur Standardisierung von Auskunftsersuchen in Kündigungsschutzprozessen. Ja, mittlerweile macht, glaube ich, schon der Anwalt sich haftbar, wenn er nicht den Auskunftsanspruch stellt, weil er ja im Rahmen von Güteverhandlungen richtig was rausholen kann. Ich meine, da wird der Datenschutz gebraucht und hat auch ein großes Missbrauchspotenzial, wo man vielleicht mal genau hinschauen soll. Was mir auch, sagen wir mal, auch gewaltigen Aufwand erzeugt, ist die Frage, wie wie hat das mit der Kopienaufsicht? Jetzt entscheidet der EuGH, nein, wenn ich den Auskunftsanspruch gestellt habe, musst du auch die Kopien der Daten zur Verfügung zu stellen. Das Ganze zusammenzusuchen, ja, bedeutet einen gewaltigen Aufwand und da fragt man sich, welche Mehrwerte verbinden sich damit? Da wird auch darüber nachzudenken, dass nur bei entsprechendem Konkretisierungsbedarf, wenn man wirklich, sagen wir mal, den Zusammenhang wirklich braucht, um die Datenverarbeitung, die Zulässigkeit der Datenverarbeitung zu erkennen, dass man die Kopien braucht, dass man in diesem Fall vielleicht die Kopien braucht, aber nicht als Standard, also Artikel 15 Absatz 1 und Artikel 15 Absatz 3 praktisch zusammen sehen muss, da ist meines Erachtens ebenfalls Entbürokratisierungspotenzial. Und dann müssen wir nur überlegen, die Infopflichten gemäß Artikel 13. Ja, da drucke ich einen Haufen Papier auf, in dem ich dann erläutere, dass ich Daten für einen Vertrag brauche und welche Rechte der Betroffene hat und so weiter. Und zwar auch für kleine und mittlere Unternehmen, die nichts anderes machen als Kundendatenverarbeitung im einfachsten Sinne. Auch darüber kann man doch drüber nachdenken, ob man diese Infopflichten, sagen wir mal, in gewisser Weise auch reduzieren kann, in der Form, dass man sagt, immer dann, wenn ich eben nicht in den erwartbaren Standardprozessen mich bewege, dass ich dann proaktiv etwas konkreter werden muss, beim Thema Drittlandtransfer zum Beispiel, da wo es ein bisschen kitzelig wird. Ja, da würde ich sowas befürworten, aber nicht in den Standardprozessen. Da kann man also viel, sagen wir mal, an Bürokratie, an Aufwand wegschaffen und vieles entschlacken. Und das hat ja den positiven Effekt, dass dann der Datenschutz auch wieder seinen Kern sichtbar macht, worum es in der Sache geht. Ja, man verwaltet nicht nur, sondern man kümmert sich dann um die entsprechenden betroffenen Rechte. Also von daher sehe ich hier schon einiges, was machbar ist.
Also ein regelrechtes Entbürokratisierungsfeuerwerk im konkreten Bereich, was hier abgeschlossen wird von Andreas Jaspers. Ja, also Holger mit dem grundlegenden Punkt, Andreas Jaspers mit diesen vielen kleinen Punkten. Vielleicht, Axel, steigst du nochmal ein. Frage von Holger, wie würdest du das beantworten? Wie legt man fest, wo dann die Schwellen sind, nach welchen Kriterien? Und dann, wie siehst du das, was Andreas Jaspers sagt? Das ist, finde ich, mit sehr viel Maß und Augenmaß, was die beiden hier sagen. Das ist jetzt nicht so ein Riesenwurf, sondern wirklich ein maßvolles sich der Sache annähern, sodass man das, finde ich, wirklich auch sehr gut diskutieren kann. Ist das in deinem Sinne? Ist das, was den Omnibus jetzt da bereichern würde, was man da mitnehmen würde? Oder willst du mehr?
Also grundsätzlich würde ich natürlich noch mehr wollen, aber wir müssen natürlich auch immer das Machbare im Blick haben. Also dort, wofür man Mehrheiten bekommt, dort, wo sich auch eine Kommission am Ende vielleicht auch zu erwärmen lässt, wie man da weiter vorgehen kann. Um vielleicht mal darauf kurz zurückzukommen, das, was der Andreas Jaspers ja schon mal geschildert hat, ist ja durchaus etwas, was man in einem sogenannten digitalen Omnibus später mal als Reduzierung von entsprechenden bürokratischen Anforderungen einer DSGVO durchaus ja mal auch zur Frage bringen kann und wo man das weiterführt. Die Einteilung in die verschiedenen Größen oder vielleicht auch Datenverarbeitungssensibilitäten, das ist ja etwas, was man quasi neu einführen muss, was man nicht erst wieder zurücknehmen könnte oder reduzieren kann, sondern wo man als Idee einmal so eine Art neue Konzeption darstellt. Da kommen natürlich diese Fragen, die der Holger auch hatte, durchaus ja auf uns zu. Was wir weiter im Hinterkopf behalten sollten, eines der größten Probleme, die wir im europäischen Markt ja haben, ist die unterschiedliche Auslegung des Datenschutzrechts. Und hier sollten wir weiterhin auch das Ziel im Kopf haben, dass eine einheitliche Auslegung überall innerhalb der Europäischen Union natürlich auch einen digitalen Binnenmarkt oder überhaupt einen Binnenmarkt auch entsprechend fördert. Das wiederum wäre dann oder würde auch zu dieser Idee dann kommen, dass man dann sagen könnte, egal wo innerhalb einer Europäischen Union ich den Antrag auf ein Datenmodell, Verarbeitungsmodell habe und dass das einmal genehmigt ist, dass das auch innerhalb der gesamten Europäischen Union oder auf die Bundesrepublik bezogen, dann eben auch, wenn ich irgendwo einmal genehmigt habe, nicht andere Datenschützer sagen können, nee, bei mir soll das aber nicht so sein. Also diese Einheitlichkeit von Anwendung und Interpretation von Vorschriften ist schon höchst wünschenswert und sollte auch damit dann natürlich einhergehen zu bürokratischen Reduzierungen für die Unternehmen, in einem Binnenmarkt aktiv zu sein.
Wer soll es machen, ne, Holger? Oder ist das okay für dich oder wird es gesagt oder das ist eine konkrete Frage?
Das war sozusagen der ideologische Überbau eben in dem Bereich. Wer soll das machen? Ich meine, es muss eine Zentralstelle machen. Es geht nicht anders umher. Und ich glaube auch, dass wir auch die Unterteilung dieser drei unterschiedlichen Ebenen ziemlich genau ähnlich, wie wir das auch vielleicht in einem KI-Gesetz haben, müssen wir irgendwie fallbezogen, glaube ich, auch festlegen, sodass sich nach und nach immer mehr größere Rechtsklarheit dort auch ergibt. Im Moment gibt es mit Sicherheit Unternehmen, die sowohl das eine als auch das andere erfüllen. Aber da muss man sich dann dran machen, das zu entscheiden und eben, dass sich so Fallgruppen da herausbilden. Da kriegt man Klarheit und ich meine nach wie vor, das muss zentral organisiert werden.
Ja, Holger, ist er okay oder?
Okay, naja, es ist halt eine Abkehr vom bisherigen Aufsichtsregime, ne? Von dem bisherigen Aufsichtsprinzip, nämlich dass bei der DSGVO ja die bewusste Entscheidung getroffen wurde, wir verlegen die Aufsicht in die Mitgliedstaaten und dort auf unabhängige Behörden. Ne? Es gibt die Verpflichtung zur Unabhängigkeit und es gibt die Verpflichtung der Behörden in den Mitgliedstaaten. Der Europäische Datenschutzausschuss hat vergleichsweise, hat zwar auch Kompetenzen, die Kompetenzen, die Forderung gibt es ja auch, sollten noch eventuell sogar noch weiter reduziert werden. Weil das, was im Moment, also ich weiß, dass nicht alle Datenschützer sehr glücklich damit sind, wie der Europäische Datenschutzausschuss im Moment die DSGVO auslegt. Genau das Gleiche. Stefan Brink hat neulich zum Beispiel der ehemalige Datenschutzbeauftragte von Baden-Württemberg hat da neulich einen Aufschlag gemacht bei der Stiftung Datenschutz und hat gesagt, einerseits gefällt ihm die DSGVO-Auslegung des EDSA nicht, also des Europäischen Datenschutzausschusses, und andererseits haben wir natürlich, und das ist meine große Befürchtung, ehrlich gesagt, wenn wir jetzt so eine Regimeänderung hätten, erstens in der Aufsicht oder in der Regulierung und wir hätten noch eine völlig neue, hätten einen risikobasierten Ansatz da drin, nicht nach Mitarbeiter, sondern nach Art der Datenverarbeitung, dann hätten wir so viel Neues. Wir haben jetzt die DSGVO eine Weile da und trotzdem sind wir alle, Andreas, du hast es vorhin gesagt, sind wir alle noch manchmal positiv, manchmal negativ überrascht, wie der Europäische Gerichtshof die DSGVO auslegt. In der Regel ja im Moment, finde ich, recht konsumentenverbraucherfreundlich. Also da passiert sehr viel in die Richtung, weniger unternehmensfreundlich, kann man kritisieren. Ich würde es nicht in allen Punkten kritisieren. Manche Entscheidungen finde ich auch ein bisschen seltsam, aber gut. Aber wir würden da wieder von vorne anfangen. Das müssen wir uns auch klar, da müssen wir uns auch klar sein. Wenn die DSGVO jetzt aufgemacht würde und würde grundlegend dran geschraubt. Ich weiß nicht, Axel, ihr habt jetzt beide gesagt, Omnibusgesetz, das würde ja bedeuten, es würde ein größeres Package geben, wo verschiedene Datengesetze, Datennutzungsgesetze und dann in dem Zuge wahrscheinlich auch die DSGVO angepasst werden würden, ne? Irgendwie im Verbund, so dass man es ein bisschen einheitlich regeln kann. Aber ich glaube, Axel, das wäre meine nächste Frage. Man kann sich wahrscheinlich nicht vorstellen, dass dann in dem Zuge von so einem Omnibusgesetz die DSGVO-Reform so eine grundsätzliche Natur haben würde, oder?
Also leider, also aus meiner Sicht leider, ist die Bereitschaft zu großen Veränderungen auch hier in diesem Bereich sehr stark eingeschränkt. Auf zwei Ebenen. Die Europäische Kommission möchte schon am liebsten immer nur wenig dort machen in diesem Bereich. Vielleicht auch aus diesem Aspekt heraus, oh, das ist unser europäischer Goldstandard in der Welt. Ich halte das für ein verfehltes Ziel, was die sich oder Argument, was die dort immer bringen, weil sich die Welt einfach so rasant ändert. Und das andere ist eben auch politische Mehrheiten. Bekommt man im Europäischen Parlament politische Mehrheiten dazu? Das war im letzten Mandat keinesfalls der Fall. Da war man immer glücklich, verweisen zu können auf die Datenschutzgrundverordnung. Ich habe das immer für falsch gehalten, weil diese digitale Welt oder die Veränderungen auch Veränderungen eines Datenschutzes mit sich bringen muss. Im Grunde würde ich sogar so weit gehen, dass manche Datenschutzprinzipien eigentlich das Denken des letzten Jahrhunderts widerspiegeln. Was für Datenschutz vielleicht schön ist, ist aber für eine datengetriebene Welt einfach nicht mehr praktikabel. Und da muss man sich dann die Frage stellen, wollen wir in Schönheit sterben, also jetzt rein wirtschaftlich auch betrachtet, oder wollen oder sind wir in der Lage, hier Anpassungen vorzunehmen, die auch die Wettbewerbsfähigkeit europäischer Unternehmen mit in das Zentrum rückt? Natürlich handelt es sich hier um ein Grundrecht, deshalb alles sehr schwierig und insbesondere auch, was Artikel 8 der Europäischen Grundrechtecharta betrifft, wo das nochmal niedergelegt ist. Aber auch da würde ich sagen, dieser Text des Artikel 8 kommt aus einer Zeit, wo man diese Digitalisierung in diesem Ausmaß sich hat nicht vorstellen können. Es mag deshalb nicht alles falsch sein, aber es ist mit Sicherheit nicht mehr alles richtig.
Ja, Holger, und dann aber geht der Ball zu Andreas. War klar, Holger.
Nur ganz kurz die Nachfrage, weil so wie ich das verstanden habe an deinem Ausschlag, Axel, könnte es ja auch sein, dass du so weit gehen würdest, am Verarbeitungsverbot mit Erlaubnisvorbehalt zu rütteln und das durch so eine Art Missbrauchsverbot oder so zu ersetzen. Und du hast ja vorhin schon mal in die Richtung so ein bisschen gesprochen, als du gesagt hast, man könnte es ja so gestalten, dass Unternehmen quasi Anträge stellen bei den Behörden für ein bestimmtes Businessmodell und die Behörden prüfen das oder eine zentrale Behörde gibt die Erlaubnis und dann ist die Datenverarbeitung erlaubt. Das wäre natürlich auch ein Abkehr vom bisherigen Aufsichtsregime. Ne? Aber bist du denn, wir hatten das im BDSG schon sehr, sehr lange. Es ist im Grunde genommen, so viel ich weiß, Ausfluss auch das Volkszählungsurteil von 83, das Verarbeitungsverbot mit Erlaubnisvorbehalt. Wollen wir das abschaffen? Das würde mich echt mal interessieren.
Wenn ich kurz darauf reagieren darf, Rolf, dann würde ich das gerne tun. Also persönlich würde ich denken, wenn man es manchmal so schlagwortartig beleuchtet, Datenschutz ist out, Privatsphärenschutz ist in. Wenn ich mir bei jedem Datum Gedanken darüber mache, ob das personenbeziehbar ist oder nicht, dann verlieren wir uns völlig. Ich würde lieber eher ein Schutzrecht irgendwie sehen, wo die Privatsphäre als solches geschützt ist. Mit Sicherheit auch nicht einfach zu definieren. Aber ich glaube, das ist ja die Idee, die eigentlich hinter dem Datenschutz steht. Und die Datenverarbeitung oder die datengetriebene Welt ist so intensiv geworden, dass man Datenschutz selber, glaube ich, gar nicht mehr so richtig aufrechterhalten kann. Also auch bei diesen Big-Tech-Unternehmen ist zwar alles rechtlich vielleicht nach DSGVO irgendwie gelöst, aber fühlen wir uns dadurch nicht dennoch in unserer Privatsphäre sehr weitgehend eigentlich beeinträchtigt? Das ist so ein bisschen die Frage, also die Einwilligung, die man dann da immer vornimmt, was man automatisiert hat, hat ja bei weitem nicht mehr die Kraft, die man eigentlich ursprünglich mal in eine Einwilligung gestellt hat. Jeder macht das, weil er ein Gerät nutzen will, Software nutzen will, App nutzen will. Da willigt man ein, ohne das zu lesen. Also das ist so ein bisschen ein komisches Vorgehen eigentlich geworden. Deshalb, ich würde eigentlich in der Tat eher weggehen von diesem Verbot mit Erlaubnisvorbehalt, von dieser grundsätzlichen Struktur hin zu einem: Ihr könnt mit den Daten machen, was ihr wollt, aber ihr dürft nicht die Privatsphäre unserer Bürgerinnen und Bürger antasten. Und das, glaube ich, wäre am Ende vielleicht, wenn man diesen Bereich einmal hat gesetzesmäßig festlegen können, dass man dann eigentlich nicht nur vom Herangehen ein ganz offeneres Bewusstsein hat und sagt, mir ist alles erlaubt, ich muss nur aufpassen, dass ich hier keinen verletze. Und auf der anderen Seite wäre es ja so, ist nichts erlaubt, ich muss mir eine Lücke suchen, wo ich was verarbeiten kann. Das wäre, glaube ich, ein anderes Herangehen und höchstwahrscheinlich aus meiner Sicht mittlerweile zeitgemäßer.
Okay, jetzt sehe ich alle Bälle oben, die wir hochwerfen können und konnten. Vielen Dank, Holger, dafür, dass wir das jetzt so diskutieren. Aber du hast ja recht, wir haben ja zwei große Themen aufgemacht. Zum einen, wie ist es mit der Unabhängigkeit der Aufsicht? Soll das so bleiben? Das ist natürlich wirklich ein großes Thema. Und das andere ist ja noch größer, wenn ich meinen Artikel 8 der Grundrechtecharta reingucke. Da ja das EU-Primärrecht, und da steht dann drin, Daten dürfen nur für festgelegte Zwecke, Einwilligung oder auf einer gesetzlichen legitimen Grundlage verarbeitet werden. Das wäre im Prinzip sowas wie das Verbotsprinzip. Und da gehen wir natürlich sehr tief, Axel, wenn man das jetzt anspricht. Mich hat, aufmerksam lesen lassen, dass ein erlesener Kreis aus Deutschland, dem unter anderem der ehemalige Verfassungsgerichtspräsident Voskuhle angehört, gesagt hat, das kann man sogar in Deutschland machen, so ein Tracking-Anspruch und das Verbotsprinzip, auch wenn ich das richtig verstanden habe. Da habe ich große Fragezeichen. Auf europäischer Ebene hätte ich sie vor dem Hintergrund dieses Artikel 8 auch. Man müsste das jetzt schon, wenn wir sagen, grundlegend anpacken, denn das ist natürlich ein Paradigmenwechsel, der es schon in sich hätte. Andreas Jaspers, in Schönheit sterben, das ist ja nichts für dich. Kraftvoll leben, das ist schon viel mehr das, was du tust. Jetzt fangen die Bälle mal auf. Es sind ja genug in der Luft. Mach mal was Ordentliches hier draus. Also das kriegst du doch hin, oder?
Ja, bekomme ich hin. Also ich finde schon mal ganz gut, dass wir in den tatsächlichen Entbürokratisierungspotenzialen hier in der Gruppe schon mal eine weitgehende Einigkeit finden. Da ist einiges für insbesondere kleine und mittlere Unternehmen drin, ohne den Datenschutz das Kind mit dem Bade auszuschütten. Ja, da kann man einiges den Unternehmen an Pflichten wegnehmen, die wirklich nur einen bürokratischen Charakter haben. Alles andere sind natürlich wirklich maximale Grundsatzfragen. Bleiben wir beim Thema Datenschutzaufsicht, zentralisieren wir die Datenschutzaufsicht. In Deutschland ist es ja schon geplant. Ja, die Privatwirtschaft soll demnächst von der BFDI kontrolliert werden und nicht mehr ganz von den Landesschutzbehörden. Sinn und Zweck ist, zu einer einheitlichen Auslegung zu bekommen. Denn ansonsten haben wir immer das Problem, wie sieht's Berlin, wie sieht's Bayern? Und dann stehe ich dann da und weiß, was ich machen soll. Insbesondere Unternehmen, die verschiedene Standorte haben, können darüber ein Lied singen. Das Problem ist dann aber nur, wer ist dann BFDI? Ja, man schaut jetzt dorthin und sieht eine Frau Specht-Riemenschneider, die jedenfalls ankündigt, dass sie den Datenschutz abgewogen unter den Grundrechte dann allem ausfüllen muss, ist ja schön und gut. Aber wenn es jemand anders wird, unter anderen politischen Mehrheiten, könnte dann ja auch letztendlich für die strengere Auslegung in Deutschland herrschen. Deswegen Überlegungen, machen wir das dann in Brüssel? Zentralisieren wir eine Datenschutzaufsicht gegebenenfalls irgendwo im Umfeld der EU-Kommission? Darüber können wir nachdenken, hat den großen Vorteil, dann hätten wir eine klare Ansage und damit wäre die Sache natürlich dann auch klar, europaweit Einheitlichkeit, die wäre in diesem Maße, in besonderem Maße gegeben. Dann müssen wir natürlich überlegen, in der Tat, wie wir möglicherweise dieses Gremium ausgestalten. Da darf nicht ein Person ganz mächtig sein. Ja, das wäre gefährlich. Wir von Seiten der GdD haben ja schon für Deutschland mal so eine Art gerichtsförmiges Verfahren, Spruchkörperlösung vorgeschlagen. Das wäre sicherlich auch denkbar auf europäischer Ebene, damit letztendlich die unterschiedlichen Interessen dort zur Geltung kommen und dann in der Mehrheitsentscheidung gefällt werden können. Damit wäre der Einheitlichkeit jedenfalls Rechnung getragen und insbesondere Businessmodelle könnten dann insgesamt europarechtlich auch abgesichert werden. Das war ja eines der Petiten, die Axel Voss ja dann hier gehabt hat. So, und dann kommt die Frage, ja, Vorzeichenwechsel, Änderung des Abschaffung des Verbotsprinzips. Also eins vielleicht vorweg, ich habe teilweise immer den Eindruck, ja, dass viele im Grunde genommen sagen, ja, das geht mit dem Datenschutz nicht, der Datenschutz verbietet das. Ja, und wenn man nochmal genau hinschaut, wenn du mal nachdenken würdest, dann geht doch einiges, wenn du das vernünftig anstellst. Ja? Denn wir haben ja auch solche Instrumente wie die Interessenabwägung zum Beispiel. Ja? Also vielfach wird der Datenschutz nicht sauber geprüft und missbraucht. Vieles kann man auch so machen. Wo wir Klarheit brauchen, ist natürlich insbesondere schärfere Abgrenzungsregelungen. Wann sind denn Daten anonym, wann sind sie pseudonym? Ja, das ist ja genau der Punkt, den Axel Voss ja angesprochen hat. Ja, da muss man vielleicht nicht so scharf sehen, wie letzten Endes das der EuGH macht, der natürlich dann hier vom absoluten Begriff geht. Und wenn irgendwie das wieder rauskommen kann, ja, dann sieht man schon die Gefahr und dann darf man es nicht. Da sollte man vielleicht klare Regelungen schaffen, was geht und was nicht geht. Trotzdem muss man natürlich gucken, wen füttert man mit diesen Daten. Und ich hatte am Wochenende dann wieder ein schönes Erlebnis gehabt. Ein Bekannter von mir, mit dem ich dann zufälligerweise getroffen habe, der ist wirklich Experte in allen möglichen KI-Tools. Und der wusste dann auch zu berichten, er nutzt die auch fleißig. Und dann fragt die KI-Tool, möchtest du eigentlich gerne wissen, wie wir dich persönlich einschätzen? Und möchtest du gerne wissen, wie KI-kompetent wir dich halten? Das sage ich dir jetzt. Ungefragt. So, ne? Axel, ich glaube, wir sind uns da einig. Das wäre der Punkt. Aber mal ganz fest, wo man sagen könnte, da ist Privacy aber deutlich überschritten. Ja, ich glaube, da wären wir sicherlich uns einig. Da müssen wir nämlich genau hingucken, wie wir das hinbekommen können, dass wir da zu vernünftigen Abgrenzungsthemen kommen, weil man doch wieder auf die Person zurückkommt. Sicherlich vieles möglich machen, bin ich sicherlich auch dafür. Müssen wir mal gucken, wie wir das im Detail hinbekommen. Aber ne, da gerade beim Einsatz von KI werde ich aber nervös. Das muss ich ernsthaft einräumen. Dann muss man gucken, dass man da wirklich ganz klare Regelungen schafft, wann es nicht geht. Und KI ist ja ein riesen Moloch, vor dem ich, muss ich ehrlich sagen, auch ein bisschen Angst habe.
Ja, vielen Dank, lieber Andreas. Jetzt hatten wir schon viele Bälle in der Luft. Ne? Dann hast du die alle aufgefangen, auf den Boden gelegt, nicht ins Tor gebracht, das ist okay, aber dann hast du noch einen weiteren Ball hochgeworfen, nämlich wie gehen wir denn mit der KI um und wenn man so will, dem Austausch personenbezogener Daten mit KI-Modellen und Systemen. Ja, das ist dann in der Tat aber ein Thema, was wir Axel Voss heute nicht mehr zumuten. Ne? Ja, schon genug Welträtsel aufgeworfen und nicht gelöst. Ne? Aber vielleicht so ein kleines bisschen näher an die Lösung rangetastet. Also aus meiner Sicht, denke ich mal, ist das Thema, was wir uns heute gesetzt haben, nämlich die Mini-DSGVO im Omnibus, bekommt das EU-Datenschutzrecht ein Facelifting? Ja, behandelt. Ne? Wir haben das Konzept vorgestellt bekommen von Axel Voss, Holger Bleich und Andreas Jaspers haben nachgefragt, konkretisiert und geschärft. Und Axel Voss hat gesagt, ja, das passt alles im Prinzip in mein Konzept. Man könnte aber darüber hinaus natürlich noch viel mehr erwägen. Und an der Stelle sind wir dann, wenn ich das so richtig zusammenfassen darf, erstmal stehen geblieben. Was aber nicht heißt, dass wir diesen kleinen Omnibus mit den guten Ideen doch mal freundlich auf den Weg bringen würden. Und egal, ob das jetzt die Multi-Stakeholder-Group ist oder wir das hier sind oder andere, ich finde, es ist einfach richtig gut, dass wir jetzt in der Debatte sind, über die DSGVO zu reden, und dann werden wir im Diskurs die Lösungen finden und nicht in einem ersten Vorschlag. Und das ist das, was mir jetzt gefällt. Ich habe mir eine Zeit lang befürchtet, die DSGVO wäre das einzige Gesetz, was man niemals ändern konnte. Das ist natürlich nicht, weil es demokratisch so ist, sondern weil das immer so gesagt wurde. Nein, das kann man jetzt nicht mehr ändern. Ne? So, und da bin ich sehr froh, als jemand, der von der Demokratie viel hält, dass das anscheinend sich jetzt doch wieder so ein bisschen aufweicht. Man kann die ändern. Und Axel Voss hat den Ball ins Rollen gebracht. Wir diskutieren jetzt darüber. Und ich bedanke mich sehr herzlich für diese Runde hier bei Holger Bleich, Andreas Jaspers und Axel Voss für das mit mir diskutieren, miteinander diskutieren. Wollt ihr was sagen so, ne? Können die Leute jetzt nicht nicht sehen, ne? Ob ihr was sagen wollt oder nicht. Aber keiner möchte da jetzt wirklich noch. Der Holger möchte, da freue ich mich, auf jeden Fall.
Ich sag schon mal vorab Tschüss, weil ich dich sicher danach nicht mehr das Wort kriege. Aber ich habe noch eine kurze Frage an Axel. Nur, das ist jetzt mal wieder mein journalistischer Impetus. Ist denn eine DSGVO-Reform in der laufenden Legislatur von Ursula von der Leyen II realistisch oder wird es die eher nicht geben?
Also die in den sogenannten Mission Letters, die Frau von der Leyen auch an die Kommissare ausgeteilt hat, was ihre Aufgaben im Laufe des Mandats sein soll, steht durchaus drin, man soll die Datenschutzgrundverordnung auf ein technologisches oder zeitgemäßeres Level bringen. Ich hoffe nicht, dass die Interpretation der Kommission, dass sich darauf reduziert und einfach nur Bürokratie zurückschneiden will, innerhalb dieses sogenannten Omnibus-Verfahrens, wo man in diesem digitalen Omnibus die Datenschutzgrundverordnung und das neue KI-Gesetz möglicherweise da ja zusammenbringen möchte. Insofern, dass man die bürokratischen Anforderungen abgleicht. Ich meine, es muss darüber hinausgehen und so habe ich auch diese Mission Letters verstanden. Inwieweit die Bereitschaft dazu tatsächlich dann da ist, über dieses Omnibus-Verfahren hinaus auch tatsächlich wesentliche Veränderungen möglicherweise vorzunehmen, das bleibt abzuwarten. Der zuständige Kommissar schien mir noch nicht so willens gewesen zu sein. Ich hoffe dennoch, dass wir ihn im Laufe der Zeit überzeugen können, wie schön es doch wäre, ein zeitgemäßeres Datenschutzgesetz zu haben.
I'm not convinced, wird er vielleicht sagen. Ich glaube, so spricht er. Ne? Aber die deutsche Bundesregierung in Spe, die hat ja zumindest mal im Koalitionsvertrag gesagt, dass man jetzt in Brüssel durchaus bei der Entbürokratisierung des Datenschutzes mal nachfragen will, was da möglich ist. Und ich glaube, das ist das Ergebnis doch dessen, was wir heute hier gesagt haben. Da ist was möglich. Das sollte thematisiert werden. Wie groß und wie klein das ist, das wird man sehen. Aber ich wünsche mir, dass die Debatte weitergeht. Ich glaube, das aufzuschnüren, anzugucken und zu optimieren, das wäre schon, glaube ich, wirklich eine gute Sache. Ja, vielen herzlichen Dank an euch drei und vielen Dank, meine Damen und Herren, fürs Zuhören im Data Agenda Datenschutz Podcast heute zum Thema Mini-DSGVO im Omnibus. Bekommt die EU das EU-Datenschutzrecht ein Facelifting? Vielen Dank und bis zum nächsten Data Agenda Datenschutz Podcast. Machen Sie es gut.
Das war der Data Agenda Datenschutz Podcast, der Experten-Talk mit Professor Dr. Rolf Schwartmann.